Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast reden wir über Sterben, weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. Das Mal ist Verena Gant dabei bei mir zu Gast und ich freue mich sehr, dass sie mir von ihrem Leben und ihren Erfahrungen erzählt, beruflich wie privat. Die Verena ist 62 und seit 38 Jahren arbeitet sie in der Pflege. 12 davon ist sie mit vollem Einsatz in der Palliativcare tätig. Pflegt und begleitet also Menschen, die unheilbar krank sind. Seit ein paar Jahren ist Verena Gant dabei in der ambulanten Palliativcare und arbeitet in einer spezialisierten Spitex, die zu den schwerkranken Menschen heimgeht. Vorher hat sie an verschiedenen Orten im Spital gearbeitet. In die Palliativcare eingestiegen ist sie in der Villa Sonnenberg. Das ist die Palliativcare-Abteilung vom Spital Affoltern. Die erste in dieser Form vom Kanton Zürich und eine, die man weit herum kennt. Das Team von Affoltern hat mit seiner Arbeit die Palliativcare in der Schweiz entscheidend mit vorantrieben. Die Verena redet in dieser Folge darüber, wie sie Menschen am Lebensende und ihre Angehörigen begleitet und erzählt, was sie persönlich prägt hat, wenn es um Sterben und Tod geht. Ihre eigenen Erfahrungen, sagt sie, haben einen grossen Einfluss darauf gehabt, wie sie selber heute vor allem Angehörige von Menschen am Lebensende begleitet. Und sie sagt, am Ende des Lebens brauchen die meisten Menschen vor allem eins. Jemand, der da ist und zuhört. Jemand, der sich auf ihre Bedürfnisse einlässt und wo auch die Angehörigen der sterbenden Person im Blick hat. Weil oft sagen das die grössten Sorgen, die die Menschen haben. Dass es ihren Liebsten nicht gut geht. Bevor wir da voll einsteigen, noch eine kleine, aber interessante Information über Palliativcare. Die Verena erwähnt nämlich an einer Stelle einen Namen, den vermutlich nicht alle kennen, die sich nicht schon länger mit dem Thema auseinandersetzen. Cicely Saunders. Cicely Saunders war eine Pionierin aus England, die Hospiz- und Palliativcare-Bewegung zu Europa wesentlich beeinflusst oder sogar angestoßen hat. Eine total spannende Persönlichkeit. Wer mehr über sie möchte erfahren, ich finde ganz viel Material über sie und von ihr im Internet. Jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit mit der Verena Gant dabei. Hoi Verena.
Hoi Elena.
Danke vielmals, dass du mit mir im letzten Stündchen über Sterben redest. Schön, dass du da bist.
Ja, hat mich gefreut, zu kommen, dich zu sehen und zu kommen.
Sehr schön, ja, ist schon lange her, gell?
Ja.
Verena, du hast schon recht viele Menschen sterben gesehen, nehme ich an. Was läuft ab, wenn jemand stirbt?
Also es ist, einerseits ist es, wie, das kann man körperlich erklären, ein Runterfahren vom Mechanismus, vom Stoffwechsel, ein Konzentrieren auf die lebenswichtigen Organe. Also das sieht man äußerlich, die Haut verfärbt sich, die Hände werden kalt, der Herzschlag geht zuerst auf, dann runter. Eventuell die meisten, wenn es so eine Phase gibt, sind dann mit der Zeit nicht mehr ansprechbar. Die Hirnfunktion, die sich aufs Wesentliche, sprich auf die, auch da wieder die Versorgung der Hirnorgane, die für die Organe zuständig sind, das ist so ein bisschen der organische Teil. Mhm. Und der innere Teil vom Abschied nehmen, vom Leben, der ist wie am Anfang des Lebens, total unterschiedlich. Also es gibt Leute, die, wie wir uns alle wünschen, die einfach im Schlaf aufhören zu schnaufen. Da geht der Mechanismus wahrscheinlich auch ab, das weiss man dann wie nicht, aber das sehen wir nicht. Es gibt Leute, die tagelang kämpfen und ringen um den Moment. Und es gibt Leute, die ganz in Ruhe bei der Familie, wie man es auch meistens hört und ob wir uns alle wünschen, den letzten Atemzug machen. Es gibt Leute, die alleine sein müssen. Es gibt Leute, die viel um sich herum müssen. Das sind so ein bisschen mehr die überkörperlichen Teile des Sterben, wo ein Übergang ist, wohin auch immer, das wissen wir ja auch nicht. Und der ist ganz, ganz individuell. Und das eine beeinflusst natürlich das andere. Also ein körperlicher Teil wird sicher beeinflusst durch die Person, die geht. Mhm. Und es gibt Leute, die sagen, die Person, die geht, kann auch den körperlichen Teil, also die Wechselwirkung, beeinflussen. Ja.
Also das heisst, der körperliche Aspekt ist dann doch nicht überall genau gleich. Obwohl nach dies nach eigentlich die gleichen Funktionen wie abfahren, bis sie abschalten, gibt es auch dort Unterschiede.
Also da bin ich überzeugt, ja. Ja. Das glaube ich schon. Also, nur schon die Zeitdauer von dem.
Ja. Ja.
Also, und eben, es kommt ja, ich betreue jetzt vor allem Leute, die häufig einen Sterbeprozess haben. Also, die an einer langdauernden, unheilbaren Krankheit, ja, das ist ja unser Steckenpferd. Ich denke jetzt, wenn jemand ein Unfallopfer ist, verblutet oder was auch immer, dann läuft es natürlich anders ab. Aber so ein bisschen der Sterbeprozess nach einer langen Krankheit mit einem versehrten Körper, der ist, stelle ich mir vor, dass das körperlich immer sehr ähnlich abläuft. Mhm. Einfach rein vom Organischen her. Mhm. Ob dann halt Nieren zuerst oder das Herz aussteigt oder die Lungen aussteigt, das ist ja dann wieder individuell.
Ja. Ja. Und hängt wahrscheinlich auch mit der Krankheit zusammen, oder?
Ja. Grundlegend, also das ist... Ja.
Ja. Ja. Und das ist aber eigentlich auch der häufigste Todesfall, oder? Eine unheilbare Krankheit.
Ja, genau. Ja. Genau.
Hast du schon mal ein Sterben begleitet, wo du eben so Beobachtungen gemacht hast, wo du gefunden hast, so würde ich auch gerne mal sterben?
Ja, ich weiß nicht. Ich will eigentlich gar nicht sterben. Wir haben ja nicht.
Das habe ich jetzt gar nicht gefragt.
Aber nein, ich glaube, ich würde sterben, wie sich viele wünschen, im Schlaf. Weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich den Moment kann loslassen im Bewusstsein, jetzt ist es vorbei.
Ehrlich?
Ja.
Nach so vielen Menschen, die du wahrscheinlich im Bewusstsein gesehen hast, sterben, hast du das Gefühl, du schaffst das fast nicht?
Jetzt vom jetzigen, sehr lebendigen, wenig oder gar kein Leiden, das ich habe, das sage ich immer wieder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann so leide, dass ich sage, jetzt will ich, dass es fertig ist. Mhm. Obwohl ich es immer wieder erlebe und mega schön auch finde. Also, auch jetzt unabhängig vom, meistens unabhängig vom Alter, von der Krankheit, einfach Leute, die das, und das wäre schon mein Vorbild, jetzt auf dieser Seite vom bewussten Sterbeprozess.
Ja.
Wo ich wie kann sagen, es ist jetzt gut. Ich habe ein gutes Leben gehabt, das gehört häufig, nicht immer zu den Leuten. Manchmal ist auch der Satz, ich bin versöhnt mit meinem Leben, nicht ich habe ein gutes Leben gehabt, sondern ich bin versöhnt. Aber das ist schon häufig ein Anteil von diesen Sterbephasen, Sterbeprozessen, die abgeklärt oder in Ruhe gehen. Ja. Und das wäre für mich schon auch schön. Ich weiss einfach, also je länger, je mehr. Ich weiss nicht, ob ich das kann.
Aha. Je länger, je mehr sogar. Ja. Okay. Also der Moment vom wie können sich eingestehen, okay, jetzt geht es zu Ende und dann vielleicht noch einen Schritt weitermachen und Bilanz ziehen, möglichst das halb volle Glas sehen und sagen, es ist ein gutes Leben gewesen oder eben, ich bin versöhnt mit meinem Leben. So der Schritt ist der dir Sorgen macht, oder ist es mir
also, glaube nicht, es ist ein gutes Leben gewesen, das, sondern, gerade weil es ein gutes Leben gewesen ist, sage jetzt ist es fertig.
Also, das ist ja nicht einfach.
Ich habe gesagt, ich bin eine, die immer wahnsinnig leidet, wenn ich in der Ferien von einem schönen Ort Abschied nehme.
Aha, okay.
Und andere gehen dann gerne wieder heim oder finden, es ist gut gewesen, aber jetzt lange.
Jetzt ist es vorbei.
Aber es geht ja ums Thema können Abschied nehmen oder können etwas abschliessen.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich schon ein Thema, das in meiner Persönlichkeit liegt.
Okay. Wo du allgemein eher ein bisschen Mühe hast.
Ja.
Und wieso ums Himmels Gottes Willen bist du noch in der Palliativcare
vielleicht wieder heimlich Pyroman für, wenn man nicht wird. Nein, nein.
Ah, ja, genau.
Nein, ein Teil ist sicher, also ich habe vorher in meinem Berufsleben über 30 Jahre im USZ, in einem Hochleistungsmedizinbetrieb geschafft, auf einem Spezialgebiet Transplantation. Okay. Wo, was möglich wird, wird gemacht. Oder was möglich ist, wird gemacht. So muss ich sagen, wo manchmal für mich war, ist dann nur das Mögliche das, was das Gute ist. Und auch wirklich halt, wo man verständlich und das ist auch richtig, sehr standardisiert muss arbeiten, weil es einfach medizinisch, technisch für die Leute, die Transplantation, ich habe nach der Transplantation Lungentransplantierte viel betreut, ganz wichtig ist, das läuft alles nach Schema ab, ja. Das weiss man und das muss man so machen.
So viele Risiken sind, genau. Nur so genau. Einigermaßen kann bannen.
Mhm. Genau, und das hat mich schon länger umtrieben in meinem Berufsleben. Was mache ich denn eigentlich? Ist das wirklich heilsam im wahrsten Sinn, was ich mache? Auch so ein bisschen die wenig Freiräume für das Menschsein, was es dann halt einfach gibt. Mhm. Und ich bin dann, was bin ich gewesen? 45, 50, genau. Gefunden, ja, jetzt, und, aber eine mega spannende Zeit im USZK. Ja. Das war die Zeit, in der medizinisch-technisch sehr viel gelaufen sind. Vom Anfang von meiner allgemeinen Medizin bis zur Spezialisierung.
Ja. Das
hat eigentlich auch, genau. Und immer sich viel geändert hat. Also ja. Ich musste eigentlich gar keine Weiterbildungen besuchen. Ich hatte Weiterbildungen by doing. Und irgendwann habe ich gefunden, ja, ich muss vielleicht doch noch etwas anderes machen. Und bin dann eigentlich, habe aber schon so ein bisschen eine Richtung gesucht, wo der Mensch mehr im Vordergrund steht,
ja,
wie das medizinisch-technische Machbarkeit gegenüber der Qualität. Mhm. Und bin per Zufall im USZ im Gang gelaufen und habe eine ehemalige Studierende, die ich dort betreut habe, getroffen, Claudia Müller, die gesagt hat, du, ich gehe auf Affolter und mache eine Palliativstation auf. Hättest du nicht Lust, herzukommen, wenn du ja schon gekündigt hast? Also ich habe gekündigt und noch nichts gehabt. Ich habe gefunden, ja, wieso nicht? Also ich bin wirklich nicht viel gewusst über Palliative Care.
Ah, okay. Und dann hat sie aber richtig reingezogen.
Ja, dann hat sie mich total reingezogen, ja.
Erzähl mal von dem, wie war das in dieser Villa Sonnenberg, gell?
Ja, also das Grösste und Schönste war für mich wirklich so ein bisschen gestalterische Freiheiten haben innerhalb von mit dem Patienten zusammen, innerhalb von einem eigentlich doch auch spezialisierten Medizingebiet. Also eigentlich Sachen können machen, die ich vorher nie, wo es geheißen hat, das kann man nicht, das macht man nicht, so ein bisschen gestalten, improvisieren, das Menschsein, mhm, jetzt von dem Erkrankten. Ich mag mich noch erinnern, am Anfang habe ich mich entsetzt, dass manchmal die Leute in der Palliativcare nicht gewusst haben, was der Mensch für eine Diagnose hat.
Aha.
Und es ist ja in dem Sinn auch nicht mehr so wichtig. Klar, für einen Teil ist es wichtig, mhm, aber ich habe gefunden, das kann man doch nicht. Man muss doch eine Diagnose haben.
Ja.
Aber der Mensch ist ja in der Palliativcare, wird ja nicht primär als Diagnose verstanden, sondern als Mensch mit einem Leiden, der verursacht ist, die Diagnose.
Mhm. Und das Leiden ist dann meistens mehr als nur körperlich, oder? Mhm.
Genau, mhm, genau. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen nicht mehr Standard, oder nicht, wir haben ja auch Standards und müssen auch gewisse Sachen einhalten. Aber so ein bisschen die Enge vom Medizinischen, die zu verlassen und gleich noch Medizin zu machen. Also ich bin sehr gerne Pflegefachfrau und finde den medizinischen Teil cool. Und wenn ich wieder mal eine Dosierung ausrechnen kann, dann ist das schön und lässig, ja, und finde ich cool. Oder wirklich schauen, dass ich alles richtig anhänge, dass alles richtig stimmt. Aber es gibt noch einen anderen Teil und der ist mir vorher wie zu kurz gekommen.
Ja.
Und den kann ich jetzt mehr leben und noch mehr jetzt natürlich im Heimsetting. Das ist ja nochmal etwas, mhm, anderes.
Mhm. Ja. Eben, du kennst eigentlich beides. Oder? Du kennst die ambulante Betreuung von Menschen mit einer schweren Krankheit, mit einer unheilbaren Krankheit, und du kennst auch die stationäre Begleitung. Was braucht denn grundsätzlich ein Patient am Lebensende? Oder ein Patient, vielleicht nicht gerade im Sterben, aber so mit, sagen wir jetzt, Aussicht auf wenig verbleibende Lebenszeit.
Also was immer wieder ganz, ich muss jetzt ein bisschen überlegen, ganz prominent zum Vorschein kommt, er braucht einfach einmal jemanden, der zulässt. Und er braucht jemanden, der die Sorgen, die jetzt über das Medizinische ausgehen, wie auch aufnimmt, auch wahrnimmt oder zum Teil auch anspricht.
Ja.
Also ein wichtiges Thema, denke ich, auf beiden Seiten ist, also, oder in beiden Institutionen sind die Angehörigen, die gehen ja in der normalen Medizin völlig unter. Und in der Palliative Care ist das manchmal mindestens so viel, wenn nicht mehr Arbeit, mehr Investition, mehr Zeit, die wir brauchen für die Angehörigen. Mhm. Und da sind ja immer auch gegenseitige Sorgen und Ängste und Nöte rum. Und wenn man jetzt nur vom Patienten ausgeht, ist das ganz wichtig, dass er weiss, ich habe auch jemanden, der für meine Angehörigen schaut.
Ja, das entlastet einem ja auch selber.
Und das finde ich auch einer der grossen Unterschiede, dass es ja auch ein Leiden, eine Krankheit, etwas, was das ganze soziale System zu unter Obsi bringt. Also, mir kommt es immer vor wie ein Mobile.
Ja.
Oder wenn da der Wind durchgeht, dann sind alle Figuren nachher vertrüllt und vertrüdelt. Und es braucht für alle Figuren etwas, dass sie wieder am richtigen Ort hängen und im Gleichgewicht sind.
Ja.
Oder wenn man einen Teil von dem Mobile wegnimmt, dann kippt das ganze Mobile und kommt auch durcheinander.
Ja. Ja.
Und ich glaube, das ist ganz ein, ob man jetzt zuhause ist bei den Leuten oder ob sie zu einem ins Spital kommen, das ist ganz ein wichtiger Teil.
In jedem Fall.
Dass es nicht eine isolierte Krankheit ist, sondern etwas, was das ganze System zu unter Obsi bringt.
Wie begleitest du Angehörige? Was ist dort deine Rolle?
Also beim ersten Gespräch, das wir machen, ist häufig sind die Angehörigen dabei. Oder geht es auch gerade im ambulanten Setting, wo wir ja eigentlich gerufen werden. Wir gehen ja zu den Leuten heim, nicht sie kommen zu uns. Ist es, ich würde jetzt sagen, mindestens ein Viertel sind die Angehörigen, die sagen, ich brauche Hilfe.
Ja.
Und dann haben wir wie ein Erstgespräch, wo man mal schaut, was ist das für eine Situation, sicher auch körperlich, wo ist das Leiden körperlich, wo steht der Mensch, jetzt, der Betroffene, in seiner Entscheidungsfindung, und das ist auch etwas, aber wo steht die Familie in der Entscheidungsfindung? Das ist ja nicht deckend.
Also jetzt, um es noch ein bisschen konkretisieren, ich als Mensch mit einer Krankheit, als erkrankte Person, die gesehen, ich habe nicht mehr so viel Zeit, und meine Angehörigen, könnte sein, dass wir auf einem völlig unterschiedlichen Punkt stehen, was medizinische Entscheidungen angeht.
Genau.
Also, hast du ein Beispiel?
Ja. Gerade letztens wieder, wo ein 70-jähriger Patient mit langer Krankheitsgeschichte, ganz ein Kämpfer auch, hat lange auch daran geglaubt, doch das kommt gut und ich kann Chancen und ich nehme alles in Kauf, einfach, dass ich noch wirklich möglichst viel Zeit habe zur Verfügung, ist dann irgendwann ins Stadium gekommen, wo auch der Onkologe ihm gesagt hat, dass aus onkologischer Sicht kann man jetzt nichts mehr machen. Man kann den Tumor noch probieren, mit einer palliativen Chemo ein bisschen zu stabilisieren. Ja. Aber Heilung ist kein Thema mehr. Und das war dann der Zeitpunkt, wo wir wieder zugerufen worden sind. Das ist ja noch häufig der Zeitpunkt, wo die Onkologen sich zurückziehen oder auch mit zurückziehen, weil sie einfach auch mit ihrem Fachgebiet nicht mehr weiterkommen und dann werden wir gerufen. Und dann ist es darum gegangen, wo der Patient, der dann noch eine Chemotherapie oder nicht, um das zu stabilisieren. Das hätte geheissen, dreimal in der Woche für, einmal in der Woche für ambulante Chemo plus Tabletten schlucken plus allfällige Nebenwirkungen. Das war alles mit ihm besprochen gewesen. Und er hat sich eigentlich gegen die Chemo entschieden. Wow. Und er hat gesagt, aber meine Frau, sie tut sich so schwer mit dem Entscheid und sie hat das Gefühl, das kann es doch nicht sein. Ich mache es für sie.
Okay.
Und das ist ein häufiger Satz, den wir noch hören. Wenn noch Chemo gemacht wird, wenn noch Bestrahlung gemacht wird, ich mache es eigentlich gar nicht mehr für mich. Für mich ist es wie klar, ich mache es für meine Frau, ich mache es für meine Kinder. Und das ist dann eigentlich am Erstgespräch ist das schon, das ist ja nicht immer so transparent dann auch. Man kann nicht immer so darüber reden, weil das, man muss sich vorstellen, das sind sehr labile Situationen. Und da kennen wir uns alle, dass man dann eher heikle Themen umgehen.
Ja.
Weil man will ja den anderen nicht noch verletzen. Und bei dieser Familie ist dann eigentlich, oder bei dem Ehepaar ist dann eigentlich schon am Erstgespräch ganz klar zum Vorschein gekommen. Und dort ist dann noch verrückt gewesen, dass Frau, dass sie dieser Deutlichkeit eigentlich noch nie gehört hat von ihrem Mann. Und hat dann auch können sagen, ja, wenn das für dich so klar ist, für mich musst du es nicht machen. Mhm. Also das war wirklich noch eindrücklich, gewesen, dass sie dann eigentlich relativ schnell, ich glaube dann im zweiten, dritten Gespräch, es sind ja dann auch Prozesse, wo es wie klar war. Er hat dann Chemo angefangen und hat sie dann tatsächlich auch nicht so gut vertreibt.
Okay.
Ist für beide Belastung gewesen, auch sie ihn so zu sehen. Und dann ist aber die Entscheidung relativ schnell gekommen, wo sie dann hat das auch wieder aufnehmen können und gesagt, also für mich musst du es dann nicht machen.
Mhm.
Wir schauen, dass wir jetzt die Zeit noch gut miteinander verbringen. Mhm. Und das ist ganz ein typisches Beispiel. Mhm. Wo er wie früher an dem Punkt war, wo er das Gefühl hat, er hat das Leiden erlebt, in sich rein, an seinem Körper, hat gesehen, wie sie, was sein Körper mitmacht. Sie sieht das von außen, dass der Betroffene häufig früher zum Punkt kommt, wo er sagt, es ist gut, ich mag nicht mehr.
Ja, es lange.
Wie die Angehörigen.
Und der Rahmen von dem Angehörigengespräch mit einer Fachfrau vielleicht eben mega viel bringt, oder zum einmal können so etwas ganz deutlich sagen, oder wenn du jetzt sagst, die Frau hat das dort wie zum ersten Mal wirklich aus seinem Maul in diesen Worten gehört, ich mache es eigentlich für sie. Vielleicht wäre die Worte nie gefallen, hätte es den Rahmen nicht gegeben von dem Angehörigengespräch.
Und ich denke, das Gute an meiner Rolle ist auch, ich komme ja wie neu in die Situation rein, mehr oder weniger früh im Krankheitsverlauf. Und ich denke, die ganzen Abhängigkeiten, die häufig in einer langen Krankheit passiert vom Onkologen. Also der Onkologe hat mir jahrelang mein Leben gerettet. Jetzt kann ich ihm doch nicht sagen, ich will nicht mehr. Aha. Die habe ich wie nicht.
Ja.
Ich kann unbefangener oder auch, oder die Leute können unbefangener mir auch so Zweifel und Ängste und nicht äußern, weil sie sind ja noch nicht oder nicht in einer Abhängigkeit zu mir.
Mhm.
Im Gegensatz zu einer langjährigen Betreuung in der Krankheitsgeschichte.
Ja. Ja.
Und da muss man nicht einmal viel machen und sagen, es ist einfach wie ein anderes Setting.
Ja.
Wo es wie aus dem Spital und aus dem rauskommt.
Wo man plötzlich auch andere Möglichkeiten sieht als bisher, oder?
Genau.
Eben, du arbeitest ja jetzt in der ambulanten Palliativcare, hat es aber jetzt den Effekt zum Teil auch gegeben, wo du im Spital gearbeitet hast. Mhm. Die Leute kommen ja dort dann auch irgendwie in ein völlig anderes Behandlungsteam.
Ja, genau. Also das Krasseste war wirklich Villa Sonnenberg. Also wer die nicht kennt, das ist eine ehemalige Arztvilla, die umgebaut wurde und wo einfach wirklich ein schönes Haus ist, wunderbar renoviert. Und man hat wirklich das Gefühl, man kommt in eine Villa rein und nicht in ein Spital. Und dort haben wir manchmal, das ist jetzt ein äusserer Faktor, aber haben wir manchmal wirklich die Leute, sind noch nicht einmal im Zimmer gewesen oder sind auf dem Bett gesessen und haben gesagt, es geht mir schon so viel besser da.
Wow.
Einfach nur schon die Architektur, das andere Aussehen, hat schon gewirkt auf die Leute, die jahrelang, das muss man sich vorstellen, jahrelang in Spitälern, in Ambulatorien, in Arztpraxen.
Ja,
und die müssen ja auch so sein. Aber die sind jetzt nur einmal sehr technisch, sehr auf ihre medizinische Aufgabe ausgerichtet.
Mhm.
Und dann kommen die in die Villa rein, wo es Holzböden hat, wo es Vorhänge hat, wo es
eine andere Farbe hat als das Hellblau und das Weiß.
Genau.
Du hast ja als Palliativcare-Pflegefachfrau eine Zusatzausbildung auch noch müssen machen. Und in diesen Teams sind ja ganz viele höch spezialisierte Mitarbeitende drin. Wieso braucht es denn diese Spezialisierung für Menschen am Lebensende? Also was ist da so kompliziert am Sterben?
Also du spielst jetzt eigentlich kompliziert am Sterben. Also das
Sterben
wirklich,
meine ich jetzt die letzten 24 Stunden, sondern so der Moment, wo man weiss, okay, jetzt wird es wahrscheinlich gibt's nur noch eine Richtung. Oder?
Ja. Also es ist einerseits wirklich, Palliative Care ist Fachwissen. Also ein grosser Teil, wo wir einerseits durch die Ausbildung, aber auch durch die Erfahrung ist mit den Symptomkontrollen, also Sex mit Schmerzeinstellungen. Und das ist halt schon so, man hat das Gefühl, ein paar Schmerztabletten schlucken, das kann doch jeder, oder Schmerztabletten verordnen kann jeder. Aber es ist dann halt schon, jetzt gerade wenn die auch, Schmerz ist ja ganz häufig, gerade jetzt bei onkologischen Patienten vor allem, wo ja immer noch der Hauptteil ist von unseren Patienten, ist ganz ein schwieriges Thema. Und da denke ich, da ist Fachwissen angesagt, auch die ganzen Opiate, also Morphin, wo ja immer noch für die Leute schwierig ist, wo auch nicht einfach ein Medikament ist, wo man nicht so schluckt, wo man auch wirklich muss mit Bedacht und Sorgfalt dran angehen, das für die Leute erträglich machen und wirklich auch eine gute Schmerzeinstellung anzubringen. Das ist Fachwissen und das lernt man zum Beispiel in so einer Ausbildung. Mhm. Oder was macht man bei akuter Atemnot, dann aber auch die ein bisschen weicheren Skills, jetzt sage ich wie Lagerungen am Lebensende oder auch zum Beispiel annähere Kinästhetik am Lebensende, wenn die Leute, basale Stimulation, wenn die Leute so ein bisschen ihren Körper und ihr Körpergefühl anfangen zu verlieren, weil sich alles ein bisschen auflöst, nicht nur der Körper, einfach all diese Sachen, das ist so ein bisschen das Fachwissen, das man muss haben.
Es klingt jetzt aber für mich so, wie wenn es zu einem grossen Teil auch Sachen wären, wo es auch bei Menschen braucht, die jetzt nicht irgendwie eine hochkomplexe Situation haben, wo jetzt einfach halt sterben.
Ja.
Also heisst das jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt in einem Altersheim, braucht es einen grossen Teil von diesen Skills wirklich auch, oder?
Mhm. Ja, genau. Also eben, Hochalter, sagen wir jetzt einmal so ein bisschen ganz auf einen einfachen Nennenbruch. Hochaltrige Leute sind natürlich am Ende des Lebens häufig nicht so komplex wie jüngere, mit Tumor erkrankte Leute. Und ich meine, aus dem aus ist ja letztendlich Palliative Care auch entstanden, weil Cicely Sanders gesehen hat, das sind Leute, die speziell leiden am Lebensende. Sie kommt ja aus der Onkologie.
Ja. Denen müssen wir mehr,
genau.
Bei einem hochaltrigen Mensch würde ich sitzen.
Mhm. Es gibt auch hochaltrige Menschen, die uns auch brauchen. Und das ist auch so ein bisschen Palliative Care, die sich ja aufteilt in der Grundversorgung, was du jetzt angesprochen hast, in den Alters- und Pflegeheimen, wo häufig die Leute für das gut ausgebildet sind und dass das lange in dem Sinn auch. Und dann eben die spezialisierte Palliative Care, wo wir dann sind, als Fachstellfachdienst, wo eine spezialisierte Palliativstation beinhaltet oder ein Hospiz, wo dann halt wirklich die Leute sind, die häufig von den Symptomen her ein grosses Leiden haben.
Ja.
Es sind ja nicht immer nur körperliche Symptome, aber von den körperlichen Symptomen, wenn man jetzt vom Körperlichen redet, das unterscheidet sich so ein bisschen. Und das Ideale wäre ja so ein bisschen, wenn die Palliative Care wie flächendeckend, Grundversorgung, Spezialisierung, einfach würde so ein bisschen wie einen Teppich geben für all die Leute, die sterben.
Genau, das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Oder kann ich denn als Patientin in der Schweiz davon ausgehen, dass ich, wenn ich sterbe, egal in welchem Alter, ob das jetzt ist oder in einem sehr hohen Alter, oder irgendwann dazwischen, kann ich davon ausgehen, dass ich die gute Betreuung bekomme, die du jetzt schilderst?
Es gibt unterschiedliche Grade von Palliative Care in der Schweiz. Das gibt jetzt, glaube ich, auch, oder hat schon vor 2 Jahren angefangen, so eine Gruppe, die vom BAG aus das alles ein bisschen koordiniert und einmal schaut, was ist da. Aber ich meine, Randregionen sind jetzt auch Akutmedizin ist halt anders versorgt wie Zentrumsregionen. Aber natürlich in der Palliative Care wird man, dass ja möglichst auch die Leute dort können sterben, wo sie gewesen sind oder wo sie sind. Also von dem her ist dort schon nochmal ein anderer Fokus. Und es gibt Unterschiede. Auch jetzt gerade in der ambulanten Versorgung, wo mit spezialisierten Leuten nicht überall gleich ist. Es kommt immer mehr, es kommen immer mehr auch spezialisierte Spitex-Team. Und auf ärztlicher Seite, denke ich, ist die Versorgung jetzt im ambulanten Bereich ist nochmal schwieriger. Einfach auch, das hören wir ja immer wieder, die Hausarztmedizin, wo kämpft, dass genug Hausärzte vorhanden
schon
sind.
Schon da, das wäre Grundversorgung.
Genau. Und in der spezialisierten Versorgung, denke ich, ist man jetzt schon so, dass man mit den Zentren, die man hat, nicht gerade flächendeckend, aber dass man Zugang hat. Aber eben, das ist dann halt häufig nicht in dieser Region, in der anderen Region, in der Region, wo die Leute dann leben.
Und auch gerne möchten bleiben bis zum Schluss. Ja.
Genau. Und das ist ja auch so ein bisschen der Ansatz von der spezialisierten Palliative Care im ambulanten Bereich, dass sie eben zu diesen Leuten heimgeht, egal ob die jetzt irgendwo in einem Krachen wohnen, dass die nicht auf eine Palliativstation gehen.
Genau. Ich würde gerne nachfragen, nochmal wegen dieser Haltung.
Ja.
Und da geht es eben darum, dass alle die gleiche Haltung vertreten. Und das hat ja dann automatisch Auswirkungen aufs Handeln. Mhm. Aber kannst du noch kurz für die Hörer und Hörerinnen sagen, was heisst denn das, diese Haltung? Was soll denn das für eine Haltung sein? Was ist denn der anders als jetzt irgendwie, ja, sonst in der Pflege?
Ja. Also in der Pflege, einfach in der Medizin. Oder einfach, dass es auch ermöglicht wird. Ich glaube wirklich, die Haltung ist, dass eine Erkrankung immer ein individuelles Geschehen ist und nicht eine Diagnose. Mhm. Also würde ich es jetzt so umschreiben.
Ja.
Und dass das in der Palliative Care viel mehr auch greift und kann greifen. Eben, das ist das, was ich am Anfang vom Gespräche gesagt haben, und das finde ich so etwas Schönes, oder? Man denkt viel mehr in Möglichkeiten wie Grenzen. Mhm. Weil es einfach um den Menschen geht, der immer irgendwo ein Potenzial und eine Ressource hat. Das ist nicht einfach ein Tumor, der a priori schlecht ist. Mhm. Oder ein Leiden, das a priori sehr einschränkend ist.
Ja. Sondern man überlegt eben, was machen wir, was ist möglich zu dieser Person. Ja,
oder was ist dieser Person überhaupt wichtig?
Mhm. Ja, genau.
Ja. Also ich habe vielleicht ein Beispiel, wo mir so geblieben ist. Das ist jetzt ganz ein banales Beispiel und hat eigentlich nichts mit der Medizin zu tun, aber ich habe eine Patientin einmal begleitet. Ganz gepflegte, alte Dame, die Tumorleiden hatte und die war bei uns auf der Palliativstation. Und sie ist dann so ein bisschen darum gegangen, eben, was ist ihnen wichtig. Und sie hat einfach immer wollen, am Morgen duschen. Mhm. Und sie war nachher den ganzen Tag so nudelfertig gewesen, aber das Duschen war so wichtig gewesen. Und wir haben auch gefunden, ja, Frau so und so, sie müssen doch nicht unbedingt duschen, wir tun sie auch waschen. Aber, und irgendwann haben wir dann so ein bisschen im Gespräch, hat sie dann erzählt, dass sie wie etwas nicht ablegen kann, und das ist ihr jetzt wichtig, dass wie man vor die Leute tritt.
Ja.
Sie hat nachher, sie ist sehr auch gesellschaftlich, sozial engagiert gewesen. Sie hat am Nachmittag immer Besuch gehabt, aber sie hat den Besuch gar nicht mehr mögen haben.
Ja.
Aber das Duschen hat müssen sein. Und das aus dieser Lebensgeschichte heraus, dass sie, eben, gesellschaftlich ist es wichtig gewesen, dass man einen Fall macht, ein Bild macht, dass man angelegt, anständig angelegt, super angelegt auftritt. Und das war ihr das Allerwichtigste. Mhm. Dass sie nachher den Besuch nicht mehr können empfangen konnte. Mhm. Das ist egal gewesen. Das ist so ein bisschen die Individuen, wo man von außen all gefunden hat, ja, wieso duschen die auch noch? Mhm. Sie hat so viele Leute, sie hat so viele wichtige Themen, sie soll doch die Dusche weglassen.
Ja, aber...
Aber für sie war das Wichtigste. Mhm. Die Besucher müssen kommen und sie muss bereit sein. Bereit sein für die Besucher, so wie sie sich das Leben lang gewohnt war. Einfach so, und das finde ich auch spannend, die, wo man halt auch wieder, weil so vieles sich nicht mehr um das Medizinische drüllt, wie man einfach wirklich mehr Raum und Zeit hat für die individuellen Sachen herauszufinden.
Ja.
Wieso ist jetzt jemand so, also wir machen ja nicht Analysen, aber plötzlich auch ein Verständnis haben, weil mehr Platz ist für das, für die Lebensgeschichte. Mhm. Also das Narrative ist ein ganz wichtiger Teil von unserer Arbeit in der Palliative Care.
Hast du das auch ein bisschen üben müssen, das so ins Zentrum zu stellen und vielleicht eben auch mal quasi zuerst einen Moment Pause machen, bevor man den Reflex zulässt von «aber du musst doch gar nicht» oder «du könntest doch» oder «du solltest doch». Ist das auch ein etwas, wo man ein bisschen lernen muss?
Ja, glaube ich schon, ja. Also, auch so, wie ich meine Ausbildung gemacht habe, oder wie wir ja auch letztendlich als Gesellschaft funktionieren. Wir sind ja eine aktive Gesellschaft.
Ja.
Und etwas ist etwas wert, weil es aktiv ist. Passivität ist ja eigentlich nicht vorgesehen.
Mhm.
Und dann einfach wirklich zurücktreten und sagen, ja, ich muss sie jetzt nicht überzeugen. Ich lasse jetzt einfach und vielleicht finde ich irgendwann raus, wieso. Vielleicht auch nicht, aber es ist, wenn es für sie so gut ist, dann ist es so in Ordnung.
Ja.
Und das ist, wenn wir jetzt, wir sind ja wieder von der Haltung gekommen, das ist, denke ich, auch ein Teil von der Palliative Care, ist ein wichtiger Teil, aushalten.
Ja.
Und jemand oder etwas nicht einfach fallen lassen, weil man es nicht mehr kann ändern kann. Sondern wirklich zusammen aushalten. Und das auch den Leuten sagen, schauen Sie, vielleicht kann ich Ihnen auch nicht helfen, aber wir bleiben dran und da, oder?
Ja. Mega schön.
Wo halt auch in Teil vom Aktivsein reingeht, wo wir uns gewohnt sind.
Ja, genau. Hast du persönlich schon mal müssen von jemandem Abschied nehmen, der dir nahe gestanden ist?
Ja.
Wie war das?
Ich kann vielleicht vorausschicken, ich habe lange auch, also als Kind habe ich Grosseltern auf dem Land verloren. Also verloren, sie sind gestorben und ich musste als Kind an die Beerdigung. Und das ist irgendwie, ich weiss auch nicht, meine Eltern haben das unterschätzt, aber das ist mir irgendwie ganz, ganz komisch, ist mir das reingekommen. Also es hat riesen Angst ausgelöst. Es war eigentlich eine Beerdigung gewesen, wie man heute sagt, ja, das sollte man wieder mehr machen. Also, Mein Grossvater war zuhause aufgebaut und die Leute sind zuhause gekommen und dann hat es noch einen Zug durchs Dorf gegeben. Aber irgendwie, wieso auch immer, ich habe dort wirklich Angst entwickelt vom Tod und ich habe dann als Kind häufig Horrorträume gehabt, bevor ich werde lebendig begraben und so. Das hat mich einfach begleitet eigentlich durch meine Kindheit durch. Und das war dann auch so ein bisschen, wie ist das echt, wenn ich mal in die Pflege einsteige. Und ich habe ganz, ganz lang ist nie jemand von meinen Patienten gestorben, wenn ich dort war. Ich weiss nicht, ob es Zufall ist, ich glaube nicht ganz. Und das ist dann so ein bisschen, ja. Und auch ganz lang haben wir nach diesen Todesfall, wo ich noch ein Kind war, von meinen Grosseltern, ist eigentlich niemand mehr gestorben. Und dann ist wirklich der erste Todesfall, den ich näher begleitet habe, ist eigentlich meine Schwägerin, die in Italien gewohnt hat. Noch relativ jung, aber schon erwachsene Kinder gehabt. Also ich bin einiges jünger als sie. Ich bin die jüngste von meinen Geschwistern. Und sie ist heimgekommen sterben, also eigentlich eine klassische Palliativsituation. Wo ich so noch nie erlebt habe. Und irgendwann hat mein Bruder einfach angerufen und hat gesagt, du, wir sind jetzt vom Spital entlassen worden. Es hat geheißen, man kann nichts mehr machen. Und sie wollte gerne zu Hause sein. Und habe gesagt, ja gut, dann bin ich im nächsten Zug gesessen und bin dann runter. Und dann ist dann wirklich noch ein paar Tage gegangen. Und das war sehr, sehr berührend gewesen für mich, das so mitzuerleben. Auch vielleicht dort schon mal, also schon das erste Mal, so ein bisschen zu spüren, um was es dann, weil das kommt im Spital ja weniger mit, über um was es dann eigentlich geht. Sie einfach die Heiz begleiten mit ihren zwei Töchtern, mit meinem Bruder, bis es so weit ist. Das ist für mich ganz ein Eindrückliches. Und darum auch der ambulante Bereich, wo wir von dem her als erstes eigentlich so kennengelernt haben, wenn es um Sterben geht, durch meine Schwägerin. Und ja, mein Bruder ist nachher später, ein paar Jahre später, auch noch gestorben. Dort, er ist dann im Spital gestorben, aber auch dort, er ist lange immer wieder zu Hause gewesen. Also haben beide Krebsleiden gehabt. Und auch dort so ein bisschen einen Bruder zu begleiten. Und er, sie hat eher, ist es wie klar gewesen, irgendwann, jetzt ist genug. Und er hat wirklich sehr, sehr gekämpft, bis ganz am Schluss. Er ist dann auch in Bellinzona im Spital gestorben. Und dann natürlich meine Eltern, die auch innerhalb von relativ kurzer Zeit beide nacheinander gestorben sind. Also binnen sogar innerhalb von Monaten nacheinander gestorben sind. Und das war eigentlich mein erster Berührungspunkt mit wirklich Palliative Care. Das war im ein halbes Jahr gewesen, bevor ich dann effektiv auf der Palliativstation angefangen habe. Sie ist im Spital Winterthur gelegen. Mhm. Und dort hat ich weiß gar nicht mehr, wie er heisst, der Leiter von der Medizin hat so angefangen, palliativ zu begleiten. Und er hat dann meine Mutter begleitet. Und ja, nur schon dort weiss ich noch so gut, er ist dann zu ihr noch ins Bett gesessen.
Ja.
Das war nur schon eben, das ist
für dich schon ein ganz Bild.
Ich dachte, nein, ein Herr Professor, ein Mediziner, der ans Bett sitzt von meiner Mutter. Also, ja. Mhm. Das sind so, und dann vor 6 Jahren meine Freundin, die auch an den Tumor leiden. Auch eine ganz lange Krankheitsgeschichte, eine ganz grosse Kämpferin war. Mit einer Wahnsinnsgeduld ihre Krankheit und all ihre Leiden getragen hat. Und am Schluss als alleinstehende Frau die Heim können oder können müssen, aus ihrer Sicht, aber auch sterben. Das ist auch sehr, wo mir sehr nahe gegangen ist. Ja.
Und da bist du auch noch involviert gewesen, aktiv.
Ja, ja.
Und das ist für dich nicht das, also hast du nicht auch gezögert, ob du dich quasi aus der Pflege dort nicht willst rausziehen, weil es so nahe ist? Ist das nie? Yeah. Ist das klar gewesen?
Ja. Nein, das ist für mich nie, also wie es ja auch etwas ist, wo ich nicht nur mache als Beruf, sondern wirklich als, weil ich das wahnsinnig gerne mache und wahnsinnig spannend finde und auch mich wohlfühle in dem. Und klar ist es nahe und musst du wissen. Und das macht sie auch aus, wieso ich so arbeiten kann. Also wenn man den Umkehrschluss macht. Mhm. All die Leute, all die vielen Sterbebegleitungen, das ist ja weder, sind weder meine Mutter noch meine Väter, also mein Mutter, Vater noch Freundinnen. Da habe ich ja wie eine andere Rolle.
Ja.
Aber das Wissen und so ein bisschen das Begleiten von Angehörigen, das auch eben, oder dass auch Angehörigen zu gut kommen lassen, das finde ich eigentlich etwas Schönes.
Ja. Haben denn die Erlebnisse auch einen Einfluss gehabt jetzt auf deine Praxis nachher im Arbeitsalltag,
wenn man dem überhaupt so sagen? Mhm. Also ich glaube wirklich, als Verständnis für Angehörige hat sich verändert, ja.
Ja, eine andere Art von Empathie möglich geworden, eine Art.
Ja, und also vor allem bei den Eltern, so die das einmal spüren, wie das ist. Also man hat nur eine Mutter, man hat nur einen Vater. Und wenn die weg sind, dann sind sie einfach weg. Also die absolute Endlichkeit zu spüren, selber am eigenen Leib, was das heisst. Das hat, glaube ich, schon, ja, das hat schon verändert für eben die Angehörigenarbeit.
Ist das, was für dich auch das Schwierigste war in diesen Situationen, wo es dich persönlich betroffen hat? Oder was hat dich besonders herausgefordert?
Also ich glaube schon das Sterben von meiner Mutter. Weil sie ist ganz, also ich bin die jüngste von 5 Kindern und habe eine ganz enge Beziehung zu meiner Mutter gehabt. Und sie ist manchmal auch streng, aber eigentlich ganz eine liebe Frau gsi, die auch viel Gutes gemacht hat. Wo sich immer auch Mühe gehabt, das Gute und das Positive gesehen. Und sie ist, letztendlich ist sie im Delir gestorben. Mhm. Und ist ganz, ganz in einer bösen Welt gewesen. Also sie hat Sachen gesehen und sie ist dann richtig, auch dadurch, dass sie so in einer bedrängten Welt war, auch um sich herum nichts mehr erkannt hat. Das war ganz schwierig für mich. Also sie hat mich als Tochter nicht mehr erkannt und vor allem ich konnte sie nicht mehr erreichen. Mhm. Und sie hat mir zum Teil dann auch schlimme Sachen gesagt, aber nicht. Aber es waren für mich einfach die letzten Momente mit meiner Mutter.
Auch wenn du genau gewusst hast, was
ich das Delir bedeutet. Medizinisch können erklären, es ist ein Delir, aber es sind die letzten Momente mit meiner Mutter gewesen, wo in dem Sinn, wir sind einander nicht mehr nahe gewesen. Und einfach das Gefühl, du erreichst jemanden nicht mehr, wo eigentlich das Nächste ist, wo du hast, wo deine liebliche Mutter ist. Das ist sehr, sehr schwierig gewesen. Das kommt mir jetzt immer noch auch wieder ob sie, also weniger, dass meine Mutter gestorben ist, sondern wie sie gestorben ist. Mhm. Wieso hat sie so müssen gehen, in so einem Kampf und in so, auch verlassen hat sie auf mich gewirkt. Mhm. Das, was ihr eigentlich wichtig ist, Kinder, die sind, man weiss es ja noch von außen, aber wir sind wie nicht da gewesen dann.
Ja, und das ist auch dann bitter, wenn man ganz genau weiss, dass das Vorgänge sind, die nichts mit einem als Mensch zu tun haben.
Das ist so ein bisschen das negativ prägendste Erlebnis, private Erlebnis im Umgang mit Sterben von Angehörigen. Mhm. Und eben wirklich, ich kann das nie mehr gut machen. Ich kann nie mehr die Momente, die sind jetzt passiert. Mhm. Und meine Mutter ist jetzt aber weg. So ein bisschen das,
ja, du hast nicht wie eine zweite Chance für eine letzte Begegnung. Ja.
Und darum ist es, wenn man jetzt wieder auf Palliative Care kommt, ist es, und das ist das auch so wichtig, dass die Momente, wir können es nicht eben, wie jetzt auch bei meiner Mutter, es sterben lange nicht alle, einfach im wie sie den meisten Todesanzeigen steht, im Kreis von seiner Familie ist er friedlich eingeschlafen. Das ist längst nicht so. Ja. Aber es ist so wichtig für die, die zurückbleiben, wie die Momente noch sind. Mhm. Und dass man da alles daran geben, dass es, man könnte nicht alles möglich machen, aber dass wir alles dafür tun, dass das gute, friedliche, im besten Sinne auch versöhnliche Momente sind. Mhm. Darum ist es so wichtig, weil man kann es nachher nicht mehr wiederholen. Man kann es nicht nochmal neu machen. Es ist dann einfach vorbei.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, das Bewusstsein ist schon durch die persönlichen Erlebnisse noch mehr geprägt worden, wie durch das Berufliche, was das heisst. Mhm.
So zurückzubleiben.
Mhm. Und das habe ich ja eingangs schon gesagt, wieso die Angehörigen auch so wichtig sind. Mhm. Die bleiben zurück.
Ja, genau. Sie leben ja noch weiter mit dem.
Genau.
Mhm. Kannst du dich nach all dem, was du erlebt hast, auch irgendwie vorbereiten auf Verluste, die mit grosser Wahrscheinlichkeit noch kommen? Egal, wer es jetzt wird sein. Also.
Ich glaube, im Alltag. Also dankbar sein. Für das, was man hat, mit den Leuten, die man hat. Ja, zu geniessen, wirklich. Einfach den Rucksack nicht mit ganz vielen Sorgen, die man wahrscheinlich gar nicht müsste haben müsste, die gar nicht so existenziell sind, probieren, immer da wieder ein bisschen zu lernen und mit Gutem zu füllen. Ich glaube, das ist die beste Vorbereitung für meinen eigenen Abschied, aber auch für den Abschied von den Leuten, die mir nahe und lieb sind. Mhm.
Und du sagst aber ja auch, hast am Anfang gesagt, du willst eigentlich nicht sterben.
Ja. Dann bin ich fest.
Wie gehst du mit dem um? Also weißt, ich meine, wer will schon sterben? Ich will das gar nicht irgendwie behaupten. Also weißt, ich finde es nicht irgendwie...
Nein.
Ich finde es nicht eigentlich eine überraschende Aussage. Und gleich ist sie so klar und schnell gekommen. Wie gattlichst du das jetzt an? Mit
ich glaube,
all dem,
das gehört einfach zu mir. Und mein Leben ist ja jetzt so und vielleicht in 5 Jahren ganz anders. Mhm. Aber schon auch wirklich, dass ich im weitesten eben Sinn wirklich auch probiere, muss ich jetzt das sagen, aus den Begleitungen, die ich machen darf, probiere mir immer wieder ein bisschen zu überlegen, wie deine Eingangsfrage, wie willst du denn du mal gehen? Wie wäre denn das jetzt für mich, dass ich mich innerlich wirklich probiere, indem ich mich ein bisschen darin hineinversetze, in den, wo geht, wie wäre das jetzt für mich?
Ja.
Ich glaube. Ja. Aber eben letztendlich werden wir alle an den Punkt kommen.
Mhm. Ja. Und wir wissen nicht, vielleicht fällt es dir dann plötzlich unerwartet leicht, zum Sagen.
Genau.
Es ist jetzt okay und es ist gut gewesen.
Ja. Mhm. Und das hören wir ja ab und zu in Gesprächen. Ja. Ich hätte mir das nie vorstellen können, aber ich finde jetzt, es ist jetzt gut und ich kann jetzt mich verabschieden von dieser Welt.
Ja.
Und das hätte ich mir vorher nie vorstellen können. Das sind schon Aussagen, die wir immer wieder hören. Eben, das ist ja auch ein Prozess.
Mhm. Ja, eben, du sagst das ja jetzt auch aus der Position von einer extrem motivierte, dynamische, gesunde Person raus, oder?
Genau.
Die irgendwie noch ganz viel Gründe hat zum Leben, oder? Ja.
Genau. Mhm. Genau.
Ja. So schön. Wie geht es dann nachher weiter? Nach dem Sterben?
Das weiss ich nicht. Also eben, zum nochmal, das ist ja auch sehr, meistens ja sehr familiär, werden ja da die ersten Glaubens- oder Nicht-Glaubenswurzeln gesetzt. Und ich komme aus einer Pfarrersfamilie. Und eigentlich ist es klar gewesen, es gibt eine Auferstehung. Das habe ich immer so mitbekommen. Aber auch eher fundamentalistische Religion oder reformierte Ansichten. Also es ist dann schon nicht so einfach. Man muss sich dann schon im Leben gut verhalten, dass man nachher auch eine gute Auferstehung hat. Das ist so jetzt ganz salopp und einfach ausgedrückt mein Hintergrund fürs Jenseits, den ich als Kind mitbekommen habe. Und unterdessen, also ich kann das nicht mehr einfach glauben, aber ich kann auch nicht einfach sagen, das gibt es nicht. Ja. Ich weiss es, ich muss einfach sagen, ich weiss es nicht. Ich habe einfach das Gefühl, es kann nicht einfach vorbei sein. Es muss irgendwie der Kern von einem Mensch, von jedem Mensch, den jeder Mensch hat, der muss es doch irgendwo noch geben. Habe ich so das Gefühl. Es ist nicht nur ein Körper, der aufhört, sondern der Kern. Also wir haben letztens, vielleicht, das ist noch spannend, ganz eine spannende Diskussion in der Familie gehabt, eben, wo es um den Kern gegangen ist. Ja. Man sind irgendwie darauf zu reden gekommen, wenn sich Leute früher lassen, zum später wieder auftauen lassen. Was passiert dann mit dem Kern? Also die Seele, was passiert mit der? Ist denn die noch da, wenn der Körper wieder auftauchen hat? Und ein naturwissenschaftlich eingestellter Mensch sagt, ja, das ist alles Hirnfunktion. Das kommt wieder, der ist wieder so wie vorher. Weil das ist ja einfach alles eine Frage von Naturwissenschaft und wie der Körper und das Hirn funktioniert. Das macht auch die Seele aus. Und das kann ich nicht ganz glauben. Ich habe das Gefühl, es ist noch etwas mehr. Aber ich weiss es wie nicht. Und das etwas mehr wäre ja dann wie auch nicht fertig. Wenn das ja nicht, es ist ja nur der Körper fertig.
Genau, ja.
Und wenn das nicht fertig, wenn der Körper fertig ist, dann müsste ja das noch irgendwie weitergehen.
Und was macht dich so fast sicher, dass du das Gefühl hast, es muss doch noch etwas mehr geben als das?
Ich weiss, das ist jetzt Glauben. Also, ja. Das glaube ich einfach. Ich glaube nicht, dass wir nur organisch sind.
Und dass aber das Nicht-Organische mit dem Organischen einfach gleichzeitig auch stirbt, das
finde ich unlogisch. Das kann ich mir nicht vorstellen,
ja. Ja, das ist mega spannend.
Und so ein bisschen etwas, auch wieder ein Beispiel aus der Praxis, das hat mich wirklich am Anfang, als ich auf der Palliative Care so häufig auch so, dass die Leute dann nicht gerade in ein das Bestattungsinstitut können, sondern es ist eben auch nochmal ein Teil von der Angehörigenarbeit, dass sie dort bleiben, wo sie verstorben sind, dass die Angehörigen können Abschied nehmen, dass man sie vielleicht noch anlegt und. Und das ist am Anfang wirklich, das habe ich so noch nie gesehen, dass wenn Stunden nach dem Tod verändert sich ja der Körper auch.
Ja.
Also alte Frauen, die plötzlich wie junge Mädchen aussehen, das habe ich immer so schön gefunden und habe dann auch gedacht, ja, das ist doch der Beweis dafür, dass wenn die Last vom Körper wegfällt, dass dann das wie auch entspannter ist und dass dasjenige, wo jetzt da noch ist, in dem Körper rausgeht und gleich der Körper auch entspannter und wieder jünger wird, dass das wieder vorbei ist. Und dann ist damals der Bestatter ist auf die Palliativstation gekommen und hat die Leute gerade in den Zimmer abgeholt. Und dann habe ich ihm irgendwann einmal so gesagt, ich fände es jetzt schön, wie das, der Todeskampf nicht mehr zu sehen sei und wie das Gesicht entspannt sei und so. Und auch so ein bisschen, nicht metaphysisch, aber auch so ein bisschen schön, dass, weil er umschrieben hat, er mir gesagt, ah ja, das sind Gas. Also, eben, es gibt körperlich immer oder organisch immer einen Grund für den Vorgang, den wir uns vielleicht auch ein bisschen vorstellen, das könnte etwas anderes
sein. Ja, genau. Und uns vielleicht auch gerne vorstellen, oder?
Ja. Aber der Frieden vom Tod, den sieht man wirklich, finde ich, in ganz vielen Leuten ein paar Stunden nach dem Tod, einfach rein äußerlich an diesen Gesichtern, die sich wie verändern und weicher werden. Häufig, nicht immer, aber häufig.
Ja. Das kann einem ja irgendwie auch so ein bisschen beruhigen.
Ob es jetzt Gas ist oder was es
ist. Was dann auch immer, ist ja dann wie auch gleich, genau.
Genau.
Ja, so schön.
Ja.
Danke vielmals, Verena, für das Gespräch.
Danke auch.
Hat mich mega gefreut, dass du so aus deinem Leben und aus deinem Berufsleben erzählt hast. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel schöne, gute Jahre, aktive Jahre, wo du den Menschen kannst helfen in der letzten Lebenszeit und auch ein bisschen dein eigenes Leben geniessen. Für das haben wir jetzt gar keine Zeit gehabt. Ich hatte noch ein paar Fragen dazu gehabt, aber das lassen wir jetzt. Zeitgründe. Wir können gerne nachher noch ein bisschen weiterschwätzen. Aber die Hörerin lassen wir jetzt. Die Hörer und Hörerinnen, danke vielmals.
Ja, danke dir. Ist mega schön und angenehm gewesen.
Schön, das freut mich.
Es ist einfach so geflossen. Ja. Dir als Gesprächsmoderatorin.
Danke vielmals.
Danke auch.
Das war Verena Gant dabei gewesen. Im Gespräch über das Sterben, über die Begleitung von Sterbenden und ihren Angehörigen, über schöne und schwierige Momente am Lebensende und über das, was mit dem Körperlichen und mit dem Außerkörperlichen passiert, wenn wir sterben. Schön, dass ihr zugelassen und euch auf das Thema eingelassen habt. Danke. Zwei Hinweise jetzt noch für euch. Erstens, nächsten Monat, also Ende August, ist das letzte Stündchen in der Sommerpause. Das heisst, die nächste Folge kommt Ende September raus. Ich bin selber schon ganz gespannt drauf. Es wird nämlich für mich eine spezielle Begegnung. Zweitens, es gibt nochmal einen Workshop «Schreiben über Sterben». Und zwar am 7. und 8. Oktober plus einen Abend im November. Da freue ich mich mega drauf. Infos dazu gibt es auf www.ibello.ch. Ich tue euch noch einen Link in die Shownotes rein. Ebenfalls in den Shownotes findet ihr einen Link zum Abo für meinen nigelnagelneuen Newsletter. Wenn ihr also per E-Mail möchtet erfahren, wenn eine neue Folge rauskommt und noch das eine oder andere von hinter den Kulissen hören wollt, dann einfach das Online-Formular ausfüllen. Das würde mich mega freuen. Dazu tue ich auch noch die Links aufs letzte Stündchen auf Facebook und Instagram in den Shownotes. Da gibt es immer wieder einmal kleine Inspirationen für zwischendrin. Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns bald wieder. Dann reden wir wieder über Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Bis bald.